Und dafür danken wir dir, o Gott und Vater, dass du deinen eigenen Sohn hineingegeben hast in unser Leben und hast uns herausgeholt, Herr Jesus. Wir danken dir für deinen Ruf und danken dir für das geöffnete Ohr, das du gegeben hast. Und dass du Geneigtheit geschenkt hast, dir zu folgen. Ach, hab Dank für diese Gnade, sie ist unaussprechlich groß. Komm du selber in unsere Mitte, erkläre du uns dein Wort, dass es zu einem Lebenswort wird, dass die Herzen bewege, in Dankbarkeit aufmuntere und mit Freude erfülle, weil du selber die Botschaft des Vaters an uns bist und uns zurückbringst in das Vaterhaus und an das Vaterherz. Dafür preisen wir deinen Namen und danken dir, o Gott und Vater, für solche Gnade. Hab Dank, dass wir nach diesem schönen Tag in Frieden, in Freiheit, in Gesundheit und mit fasslichen Sinnen zusammenkommen dürfen und dürfen noch einmal von dir eine Botschaft hören. Lass kein Menschenwort in uns aufbewahrt werden, aber dein Wort in einem Herzen, damit es Frucht bringe zur Ehre deines Namens, o Gott und Vater, zum Preise und lohne deiner Schmerzen, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Gestern Abend wurde versucht zu zeigen, dass Gott der Beginnende ist. Und weil er den Anfang gemacht hat, darum kann das Ende nicht anders als noch besser sein als der Anfang. Das sollte entfaltet werden aus Worten des Alten Testaments, bis hin zu dem, was im Raum der Gemeinde als köstliche Wahrheit steht, dass nämlich der Christus in dem Gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Verbrechertode am Kreuz, den das orthodox denkende Judentum niemals als Erlösungsweg anerkennen kann und trotzdem auf die Knie sinkt, wenn er erscheinen wird, und wie sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Das kommt, und dass die Gemeinde heute diesen Herrn als ihren Herrn, ja Jesus als ihren Bruder und seinen Vater als unseren Vater kennen darf, ist die Größe dieser Gnade. Aus dem Alten Testament werden die tiefsten Wahrheiten, die in der Gemeinde heute verkündet werden, entfaltet. Dazu wurde vor allen Dingen ein auserwähltes Rüstzeug bestimmt, dieses Wort zu entfalten, damit sich zeige, dass in ihm wie in einem Samenkorn ein herrliches Werk, ein Wunderwerk verborgen ist. Dieser Mann nennt sich selber als den, der berufen sei, das Wort zu entfalten und zur Fülle zu bringen. Das geschieht an Worten des Alten Testaments. Ist uns das schon einmal aufgefallen? Dass Paulus bis auf eine einzige Offenbarung, nämlich die, ich sage euch ein Geheimnis, das bisher nicht geoffenbart war. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das kann man aus dem Alten Testament nirgendwo entfalten. Das musste Gott ihm selber zeigen. Alle anderen großen Geheimnisse darf Paulus im Auftrag seines Herrn aus Worten des Alten Testaments entfalten. Darum schreibt er in seinem Testament, kurz vor seinem Tode, an einen seiner treuesten Mitarbeiter, der gleichen Sinnes war, der sogar gleichgeseelt war wie er, die seelische Kräfte genauso wie die Leibeskräfte und die Verstandeskräfte und die Glaubenskräfte dem Herrn Jesus zur Verfügung stellte. Diesem Mitarbeiter schreibt er als köstliches Vermächtnis im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Da ist von dem Bild des allgemeinen Christentums die Rede. Die Jubiläumsbibel weist hier sehr schön darauf hin, so wie Römer 1 die völlige Verwahrlosung des ungläubigen Menschen zeigt, so zeigt 2. Timotheus 3 die zunehmende Verwahrlosung der sogenannten Christenheit, sodass sie zum Schluss das gleiche Bild bietet wie die Welt auch. Timotheus war noch in der Gefahr zu meinen, allmählich müsste doch durch das Evangelium alles besser werden. Da sagt ihm der Apostel, das sollst du aber wissen. Es kommt ganz anders. Und dann zeigt er uns in einer doppelten Zehnerreihe, die so kunstvoll und großartig aufgebaut ist. Ich habe sie schon einmal entfaltet und sogar vervielfältigte Blätter darüber ausgeteilt, wie diese Christenheit sein wird. Eine wirkliche Form der Frömmigkeit habend. Helfen, Unterdrückte mit Waffen beliefern, die Welt verändern, hinein in die Regierungen und dann vielleicht das zu erleben, was Christoph Blumhardt, der Jüngere, erlebt hatte, nachdem er 12 Jahre lang Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war, 12 Jahre im Alten Reichstag als Reichstagsabgeordneter versuchte, von hier aus auf die Regierung Einfluss zu nehmen, damit sie christlich würde. 1918, den Zusammenbruch hat er nicht mehr erlebt, aber diese 12 Jahre waren verlorene Jahre. Bad Boll war in dieser Zeit nicht mehr die Segensstätte, die sie unter dem Vater und anfangs unter dem Sohne war. Ein Irrweg. Und davor möchte der Apostel bewahren und sagt, das sollst du wissen. So wird es kommen. Und nun kommt dieses entgegenstellende Bindewort. Du aber. Ja, was sollst jetzt du aber tun? Entfalte deine inneren Kräfte und setze deine Energien ein und schwimme gegen den Strom und kämpfe für das Gute. Kein Wort davon. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften, das sind ja die Schriften des Alten Testaments, denn die des Neuen Testaments waren ja noch nicht entstanden. Es gab zwar einige Briefe, Thessalonicher Briefe, die im Jahre 51 geschrieben waren, die wurden schon abgeschrieben und weitergegeben, aber das älteste Evangelium ist erst nach 70, kurz nach 70 entstanden. Es sind die Schriften des Alten Testaments und da fordert der abscheidende Apostel, seinen Mitarbeiter, der ihn ganz verstanden hatte, auf: Bleibe, denn du kennst von Kind auf die heiligen Schriften des Alten Testaments, die Kraft haben, dich weise machen zur Errettung. Timotheus war aber schon errettet, aber es galt jetzt, die Errettung zu bewahren und durch sein Wort weiter zu verkündigen, durch ein Kraftwort, und zwar durch Worte des Alten Testaments, ganz eigenartig. Eine auffällige Erscheinung in den Schriften des Apostels Paulus ist, dass er Hunderte und Aberhunderte von Worten des Alten Testaments in seinen Briefen bringt. Kein einziges Wort Jesu erwähnt. Doch eins erwähnt er. Welches? Ein Wort, das alle Christen zu jeder Heilsperiode beherzigen dürften. Geben ist seliger denn nehmen. Apostelgeschichte 20. Das steht aber in keinem Evangelium. Keiner der Evangelisten bringt es. Er hat es von Lukas erfahren, der ja 2 Jahre lang von Caesarea aus, während der Apostel dort in der Gefangenschaft war, das nahe Jerusalem besuchte und mit Akribie, wie er schreibt, alles erforschte, um zu sichten, was ist nur Mythos, was ist nur Legende, was ist nur hinzugefügt von Menschen und was ist tatsächlich Wahrheit. Ich habe alles mit Akribie erforscht. Mein Hochedler oder meine Exzellenz Theophilus, Gott hat auch reiche Leute benutzt, um sein Wort unter die Menschen zu bringen. Denn damals ein Buch zu schreiben, war eine Kapitalsanlage. Da konnte man sein Vermögen dran wenden, wenn man nicht das Geld hatte, das teure Pergament zu kaufen. Dieser Theophilus, ein gläubiger Christ, durch Paulus zum Glauben gekommen, der ermunterte auch den Lukas mit Akribie. Nirgendwo in den Evangelien. Lukas hat es erforscht und hat Paulus weitergesagt. Das ist das einzige Wort, das er bringt. Ich weiß nicht, ich glaube, Rienecker war es, der gezählt hat, wie oft Paulus das Alte Testament zitiert. Er ist auch etwa 400, ich weiß jetzt nicht genau, 400 oder 600 Mal gekommen. Wir können es ja mal nachzählen. Und wenn wir die Übersetzung von Otto Karrer nehmen, das ist ein Jesuitenpater, seine Übersetzung ist wissenschaftlich einwandfrei und wird anerkannt von allen Philologen als eine getreue Übersetzung, der nicht nur die Zitate aus dem Alten Testament besonders kenntlich zeigt, kenntlich macht, sondern auch die Redewendungen aus dem Alten Testament in besondere Zeichen setzt. Da merkt man, die Briefe des Apostels sind ja zusammengesetzt aus Worten des Alten Testaments, teilweise aus der hebräischen Ursprache, denn die sprach er, ein Hebräer aus Hebräern, oder teilweise aus der Septuaginta, die schon 300 Jahre vor ihm übersetzt war, damit das Weltjudentum, vor allen Dingen in Alexandrien, die Schrift lesen konnte und nicht erst Hebräisch wieder lernen musste. Es gab viele, die hatten das Hebräische schon verlernt, wie wir aus der Pfingstgeschichte hören. Die hörten nicht, was die Jünger sagten, waren aber Juden, sprachen eine andere Sprache. Das ist eigenartig. Der Römerbrief, ich habe es mal bei der Behandlung des Römerbriefes versucht, denn der Römerbrief beginnt ja mit der ganz lapidaren Feststellung und kennzeichnet den Schreiber, Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und wo findet sich dieses Evangelium Gottes? Durch das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und deswegen ist auch das Thema des Römerbriefes aus dem Alten Testament genommen, eine verborgene Stelle, die wir vielleicht sonst nicht finden würden, wenn es nicht heute Bibel gäbe, wo die Parallelstellen angegeben sind. Welche Stelle ist das? Thema des Römerbriefes. Habakuk 2, Vers 4. Was steht dort? Der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist das Thema des Römerbriefes. Nicht Gerechtigkeit aus Gesetz, sondern Gerechtigkeit aus Glauben. Und was dort Habakuk vorher verheißen hat, das wird nun im Römerbrief entfaltet. Namentlich das letzte Kapitel, das ist das 15. Das 16. ist ja ein Anhängsel mit Grüßen und besonderen Ermahnungen. Das ist ja eine Zitatensammlung, wo noch einmal gesagt wird, dieses Volk Israel wird gerettet um der Zusagen Gottes, damit sein Wort erfüllt wird. Ja, und die Heiden? Und da fließt nun das Herz des Apostels über. Und er kann sich nicht genug tun in der Darstellung, nicht mehr der Zusagen Gottes, nicht mehr der Verpflichtungen Gottes in seinem Gesetz, sondern, bitte, Gnade und Barmherzigkeit. Und was zitiert er dabei? Ein Wort nach dem anderen. In Römer 15, wenn er dort sagt, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir als Hebräer, als Jude, seine Leute, durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften, das sind ja nur die Schriften des Alten Testaments, eine feste Erwartung haben. Ja, die Erwartung des Apostels Paulus gründet sich auf die Zusagen im Alten Testament. Darum ja auch 1. Korinther 15, wo die Auferstehung sicherlich auch durch Zeugen belegt wird, aber er geht sehr schnell von den menschlichen Zeugen weg, sondern sagt, da steht es geschrieben, dort steht es geschrieben und da steht es auch geschrieben, nach den Schriften. Er ist auferstanden nach den Schriften. Stellt dann diese Psalmstellen zusammen. Die Schriften, ja, das ist für uns geschrieben. Und nun, ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Warum? Damit Gott wahrhaftig bleibe, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen seinem Volke zugesagt hat, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit jetzt die Nationen aber Gott verherrlichen möchten. Was steht da für ein Wort? Um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht. Und jetzt kommen diese Worte. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Psalm 18, Vers 50. Und wieder sagt, jetzt kommt die zweite alttestamentliche Stelle. Seid fröhlich, ihr Nationen. Warum schauen wir denn manchmal gar so ernst rein? Wir gehören doch zu den Nationen. Spurgeon hat einmal gesagt, meine Zuhörer müssen einmal in der Predigten gelacht haben. Ich kann es nicht mit ansehen. Oder wie jener Bibellehrer sagte zu seinen Schülern, als sie ihn fragten, was soll man denn für ein Gesicht machen, wenn man von dem Evangelium der Rettung spricht? Da sagte der Lehrer, da müsste ein möglichst frohes Gesicht machen. Ja, was soll man für ein Gesicht machen, wenn man von der Verdammnis und der Hölle predigt? Dann könnte er so dreinschauen, wie er immer dreinschaut. Seid fröhlich, ihr Nation. Wir haben ja gar keine Ahnung, was für eine Gnade uns widerfahren ist. Denn wir haben ja gar keinen Anspruch, jetzt schon eine solch große Hoffnung zu haben, die all unsere Traurigkeit verschlingen kann. Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Wo steht's? 5. Mose, Vers 32 aus dem Liede Moses kurz vor seinem Tode, sein Abgesang. 5. Mose 32, Vers 43. Die zweite Stelle. Und wieder, Doppelpunkt, jetzt kommt die dritte alttestamentliche Stelle, die die Heiden angeht. Lobt den Herrn, alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Wo steht's? In zwei Psalmen. Psalm 45, Vers 18, Psalm 117, Vers 1. Was ist denn das Merkwürdige an Psalm 117? Der kürzeste Psalm. Der übernächste, der 119. Das ist dann der längste Psalm. Und aus diesem kürzesten Psalm nimmt nun der Apostel dieses Wort, das Hoffnung gibt für die Nationen. Das ist also die dritte Stelle. Und wieder sagt Jesaja, jetzt kommt eine vierte Stelle aus dem Alten Testament. Und zwar, da ist keine Jesaja-Stelle angegeben. Wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesses, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Hoffen im Sinn, auf den werden sie warten. Heute wartet ja alles, dass es besser wird. Dass nicht auch der Reaktor 3 in Tschernobyl noch explodiert. Was größeres Unglück passiert. Oder sonst irgendetwas. Die Menschen sagen, denkt mal lieber nicht daran. Seien wir lieber fröhlich. Und da bleibt nun der Apostel hängen. Und jetzt kommt der Spruch, den ich so gern am Schluss eines Briefes schreibe. Ach ja, dieser köstliche Brief, weil uns eine Hoffnung gegeben ist. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, für die diese Worte gerichtet sind und die durch Paulus entfaltet werden, mit aller Gedankentiefe. Das wäre schön. Mit aller Freude. Aber warum schauen wir denn oftmals nicht freudiger? Wir haben Grund zur Freude. Und allem Frieden im Glauben, damit ihr reich seid. Bitte? Überreich. Und dabei tun wir so, als ob wir so arm wären, als müssten wir am Wege sitzen und um Almosen bitten, bis die Menschen uns ein wenig Anerkennung schenken und ein wenig uns selber bestätigen. Überreich sein, nicht in dem, was man uns gibt, sondern in der Hoffnung, allerdings durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist sein Werk. Meiner Meinung nach ist das größte Werk des Heiligen Geistes. Meiner Meinung nach, wenn jeder, der den Namen Jesus nennt, und sagt, Herr, ich danke dir, dass du meine Schuld bezahlt hast, mich herausgenommen, versetzt hast in deinen eigenen Herrschaftsbereich, dass jeder das in der Kraft des Heiligen Geistes nur kann und dass er aber dann auch Grund hat zur Freude. Je älter ich werde, umso größer wird mir der Gedanke, was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du damals nicht zugreifen hättest können, als der Herr sagte, du armer Bursche, ich habe für dich etwas, das kannst du brauchen. Das war ja in den 20er Jahren, von denen manche behaupten, sie wären die goldenen Jahre gewesen, weil damals uneingeschränkte Freiheit möglich war, die uns dann ins Verderben geführt hat. Für mich waren es böse Jahre, Notjahre, böse Jahre. Und Gott hat sich erbarmt. Das möchte der Apostel sagen. Dazu, darin sieht er seinen Beruf. Darum so viele Worte aus dem Alten Testament. Vielleicht mache ich es einmal, dass ich auch da anfange zu zählen. Warum soll man das immer den Statistikern überlassen? Es muss doch köstlich sein, diese Worte kennenzulernen und zu sehen, was in diesen kleinen Samenkörnern an herrlichen Gewächsen steckt. Und das wird wahrscheinlich so sein, dass die sogenannte Ewigkeit nicht ausreichen wird, um zu entfalten, was darin steht. Durch Paulus werden diese Worte voll entfaltet. Kolosser 1, 24b bis 25. Wir sind schon darauf aufmerksam gemacht worden. Nach der konkordanten Übersetzung lauten sie so: Ich wurde der Diener, der Diakon, für seine Körperschaft, die herausgerufene Gemeinde, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben sind. Und gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen, zu entfalten, zur Fülle, aufs Vollmaß zu bringen. Da hat Gott mit ihm jahrelang gesprochen. Du, dieses Wort musst du so verstehen. Dieses Wort musst du so verstehen. In diesem Wort steckt das. Sag's weiter und vertraue es anderen Menschen an. Das bisher fest verschlossene. Hier ist einmal, unsere Sprache ist ja nichts anderes als die Beschreibung von Bildern. Aus Bildern ist die Sprache entstanden. Wir müssen zuerst ein Bild haben, dann können wir dafür den Ausdruck suchen. Manchmal wird aber auch die Sprache aus Lauten und aus Tönen entfaltet. Und hier steht ein lautmalendes Wort. Mü, fest verschlossen. Mü, Stereon verschlossen. Ein steriler Boden, da kann man nichts mehr anfangen. Unmöglich. Der ist fest verschlossen. Der nimmt kein Samenkorn mehr auf und bringt kein Gewächs mehr hervor. Mysterium. Bisher war es fest verschlossen. Und die Masoreten, die das Alte Testament durchforschten und sogar die Buchstaben zählten, damit keiner hinzugefügt und keiner hinweggetan werden konnte, die das Wort kannten, weil sie glaubten, darin, in diesen Buchstaben sei das Leben. Der Herr Jesus sagt, ihr durchforscht diesen Buchstabenwald. Aber das Leben wollt ihr nicht. Das ist nämlich er. Und diese Schrift zeugt ja nur von ihm, weist ja hin auf ihn. Das fest verschlossene, dieses lautmalende Wort Mysterion zu öffnen, zu enträtseln, zu entschlüsseln. Diesen Schlüssel hat Gott uns geschenkt. Seinem eigenen Volk hat er ihn in der Gesamtheit noch nicht gegeben. Da hängt immer noch eine Decke vor ihren Augen, so oft sie Mose lesen. Was hier der Apostel andeutet, das wollte der Herr Jesus brennend gern schon mit seinen Jüngern tun. Aber so oft er anfing, missverstanden sie ihn so manchmal, dass er direkt eine Sache übergehen muss. Wie er von den Schwertern spricht und der Petrus sagt, hier sind zwei Schwerter. Jesus geht drüber weg. Er meint doch nicht diese Schwerter, mit denen man dreinschlägt. Er übergeht, er sagt, hat ja keinen Sinn jetzt zu sagen. Sie sind noch nicht dafür reif. Ich habe euch noch viel zu sagen. Johannes 16, Vers 12 und 13. Und das muss wirklich viel gewesen sein. Nicht ein paar Sätze. Viel habe ich euch zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht tragen. Nein, sie hätten es nicht tragen können, wenn er gesagt hätte, du hört einmal, es kommt die Zeit, da werdet ihr nicht mehr als Lehrer für die Nationen einen Auftrag haben. Da werde ich aus der Ferne ein Lo-Ami, ein Nichtvolk herbeirufen und werde dieses Nichtvolk beauftragen, in die Geheimnisse, die in meinem Herzen brennend leben, die ich so gerne euch sagen möchte, euch, den Gliedern des verheißenen Volkes, und nicht sagen kann, ihr könnt's nicht tragen. Nur bloß dran denken, wie schwierig es war, bis ein Petrus bereit war, in das Haus eines Cornelius zu gehen. Das war aber schon nicht das Schwierigste. Noch schwieriger war es, als er dann die lange Rede, die lange Entschuldigungsrede hielt, dass er überhaupt in das Haus eines Heiden gegangen ist. Ja, wenn jetzt da gesagt worden wäre, es kommt ganz anders, das hätten sie nicht tragen können. Soll jetzt das für immer verschlossen Deutungen in Bildern gegeben werden müssen, sondern wo dann die Wahrheit, die Wirklichkeit in klaren, verständlichen Worten zu fassen ist. Wenn dieser Geist gekommen sein wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Wörtlich heißt es, in das Ganze der Wahrheit leiten. Denn wir brauchen immer das Ganze der Wahrheit. Nichts ist verderblicher, wenn in einer Gemeinde nur ein Teil der Wahrheit verkündet wird. Der Widerwirker oder der Gegner der Gedanken Gottes hat es immer darauf zu tun, nicht allein Lüge zu bringen. Er wird Vater der Lüge genannt, sondern diese Lüge einzuhüllen in eine Teilwahrheit und ihr den Anschein zu geben, als sei sie die ganze Wahrheit. Und dabei fehlt das Wesentliche. In das Ganze der Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Heiliger Geist handelt nie selbstständig und verselbstständigt sich nie, sondern ist immer gebunden an den Herrn selber. Der Herr, welcher der Geist ist. Und wo der Geist redet, da ist der Herr in seinem Reden mit dabei. Nicht aus sich selbst, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er verkündigen. Einen zweiten Versuch macht Jesus noch einmal. Wann war das? Nach am Tage seiner Auferstehung. Am Abend dieses Tages. Was war da? Am Abend dieses Tages. Da gingen zwei, ein Namenloser und ein Kleopas, die gar nicht zu den 12 Jüngern gehörten, miteinander den vorgeschriebenen Sabbatweg, 6000 Stadien weit, reichte gerade bis zum Dorf Emmaus. Und während sie so miteinander redeten, kommt ein Dritter hinzu. Was redet ihr? Ja, weißt du nicht, was heute in Jerusalem geschehen ist? Und sie erzählen dem, den sie noch gar nicht erkennen können, was geschehen war, und sagen, und dabei hofften wir, er würde Israel erlösen. Und jetzt ist alles zusammengebrochen. Und dann sagt dieser unbekannte Dritte dieses Wort im Lukas. Lukas berichtet das so auch wunderbar anschaulich. Er hat ja die Gabe, eine Erzählergabe bekommen, wie wenige andere. Was er erzählt, das ist immer Leben, hat immer Fleisch und Blut. Und sie nötigten ihn, hernach mit ihnen ins Haus zu kommen. Und von Mose, das heißt das Erste, musste nicht Christus dies leiden? O ihr Unverständigen, zu glauben alles, was die Propheten geredet haben. In Bezug auf die Propheten, nicht auf seine Erscheinung. Er hätte ja sagen können, schaut mich an, ich bin's. Nein, sie sollten aus dem Wort heraus erkennen. Denn das Wort sollte in Zukunft der Felsenboden sein. Nicht irgendwelche Erscheinungen. Darum verzichtet der Herr, sich ihnen jetzt zu offenbaren. Von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in einigen Schriften, in allen Schriften, Altes Testament, was ihn betrifft. Und sie nahten dem Dorf und sie nötigten ihn, bleib bei uns. Und er blieb bei ihnen. Und erst beim Brotbrechen und beim Danken erkannten sie ihn. Der Dank ist der Weg, der frei gibt, die Schranke zu überwinden, die zwischen ihm, dem nicht erkennbaren, und den noch nicht oder des Trostes Bedürftigen besteht. Aber zuvor wurden alle Schriften erklärt. Das ist der zweite Versuch. Und daher haben die Jünger gelernt, aus den Schriften heraus immer wieder zu erklären. Und ganz besonders der eine, der berufen wurde, das alles nun zu entfalten, zur Fülle zu bringen. Schauen wir uns doch diese Stelle etwas näher an. Ich wurde der Diakon, Kolosser 2. Ich wurde der Diakon. Seine lange Werdegeschichte, mindestens 15 Jahre lang, die er im Galaterbrief einmal erwähnt. Mindestens. Bis er aber so weit wurde, der Diakon, das heißt der durch den Staub gehende, der nicht drüber hinweg tänzelt, der Dozierende, der nur von oben herab redende, sondern der sich mit hineinbegibt in den Staub, in dem die Gemeinden stehen. Wenn wir das zusammenfassen, dann waren es 3,5 Jahrzehnte, bis dieses Wort ausgesprochen wurde. Ich wurde der Diakon. Und wir werden schon unruhig, wenn wir einem die tiefen Wahrheiten beibringen wollen, der kann es nicht gleich fassen. Meinen, der könnte es jetzt in einer Woche, in einem Tag, in einem Vortrag fassen. Geht nicht so schnell. Da gehört viel Stille, viel Bereitwilligkeit, einen Weg zu gehen, der manchmal durch die Tiefen hindurchführt. Was war das doch für ein Weg? Ein Weg unter Arbeit. Er sagt es ja auch manchmal. Oftmals in unserer Gemeinde gesagt, Geschwister, lest doch im 2. Korintherbrief Kapitel 1, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 11, diese vier entscheidenden Kapitel, in denen der Apostel aufzählt, durch welche Leiden er hindurchging, die notwendig waren, bis er soweit bereitet war und entfalten konnte. Sag das andere. Es war nicht bloß so, dass der eine in Verzückung gerät und dann weitergegeben hat, was er in der Verzückung gehört hat, sondern das war ein Weg, der führte hindurch, durch Leiden. Möglicherweise waren die größten Leiden, also da, ich weiß nicht, vielleicht war er tot, vielleicht war er scheintot, als sie ihn hinausschleiften vor die Stadt, weiß nicht. Der Eutychus war ja auch echt tot, den er kurz vorher auferweckt hatte, Milet. Auf jeden Fall, gerade in solchen Augenblicken kann es sein, dass sein Geist frei wurde. Er sagt ja auch, ich weiß nicht, war ich im Leibe, war ich außerhalb des Leibes, ich kann das nicht sagen, das ist mir verborgen. Vielleicht gerade in solchen Augenblicken konnte ihm Gott zeigen, was an festverschlossenen in seinen bisherigen Worten enthalten war und was nun entfaltet gehört. Gemäß der Verwaltung Gottes, wie ein Hausvater, der für seine Familie plant, der auch sicherstellt, dass das Fortkommen der Kinder gesichert ist, dass das Fortkommen der Frau gesichert ist, der nicht in der Welt herumreist und anderen Brüdern es überlässt, für Frau und Kinder zu sorgen, sondern der einen Plan sich zurechtlegt, das muss ich tun und jenes muss ich tun, damit meine Familie leben kann. Das ist Vatereigenschaft. Und als Vater überlegt sich Gott, wie er seinen Plan durchführt, damit sein Werk gelinge. Gemäß der Verwaltung dieses Planes Gottes, sagt er, sei er berufen, zu enthüllen, für euch Gegebenen, für euch gegeben. Alle von Paulus gegründeten Gemeinden hörten das volle Evangelium und standen alle miteinander in der Gefahr, das Gehörte überdecken zu lassen durch sensationelle andere Dinge, die nach außen hin als wertvoller hätten bezeichnet werden können. Kolosserbrief, das haben wir ja heute gehört. Aber auch die Epheser standen in der Gefahr. Und auch all die anderen, die Korinther in besonderer Weise, von der Welt und ihren Ansprüchen überwältigt zu werden. Die Gemeinde in Rom und die galatischen Gemeinden, das sind ja die, die die größten Freuden hatten, Antiochia in Pisidien, wo es heißt, die Heiden hörten es und da geriet sie in große Freude. Waren die Landschaften Galatien und auf einmal kommen Menschen, die sagen, ja so geht das nicht. Ihr freut euch ja, dass ihr durch die Gnade gerettet seid. Nein, nein, da muss noch was hinzukommen. Wir wissen es ganz genau. Glaubt nur ja nicht dem Apostel Paulus, der hat euch nur die Hälfte gesagt. Da muss noch was anderes, das Gesetz hinzukommen. Und sie standen in Gefahr. Diese Gemeinden, die mit auf der ersten Missionsreise schon gegründet wurden, an die ist der Galaterbrief geschrieben, eine ganze Landschaft, alle miteinander. Es gibt nämlich Zeiten, da werden nicht bloß Einzelne verführt, sondern da gibt es einen Bergrutsch. Auf einmal rutscht eine ganze Gemeinde ab und ist in einem Fahrwasser, von der sie selber früher sagten, das ist verkehrt. Und auf einmal sind sie mittendrin und merken es nicht einmal. Und wenn man sagt, aber vom Worte Gottes her sind hier Bedenken anzumelden, dann heißt es sehr häufig, du bist lieblos, du musst doch auf unser Wollen schauen. Wir wollen ja das Beste. Wenn wir das Beste wollen, dann müssen wir immer ganz misstrauisch gegen uns selber werden. Es geht nicht darum, dass wir das Beste wollen, sondern dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Für euch gerade diese Gemeinden, die das Evangelium aus dem Wort dieses auserwählten Rüstzeuges hörten, müssen nun, und das sind ja alle Briefe so entstanden, vielleicht mit Ausnahme des Philipperbriefes, der hat einen freudigen Anlass, die Gabe. Aber es sind auch da Warnungen, die sich vor allen Dingen auf die Einheit der Gemeinde beziehen, dass sie eins seien, dass einer den anderen höher achtet, dass vor allen Dingen die Euodia und die Syntyche, zwei einflussreiche Frauen, mit ihren anscheinend verschiedenen Auffassungen einen Zwiespalt in die Gemeinde hineinbringen. Auch da, auch die beste Gemeinde ist in der Gefahr, sobald sie nicht mehr sich an die Urbotschaft hält, abzugleiten. Das Wandern der Gemeinde ist ein Weg auf einem schmalen Grat. Es könnte da hinuntergehen und da hinuntergehen. Nur der Blick auf ihn, auf Jesus, der Blick auf und das Sich-Halten an dem, was gegeben ist an Offenbarung und das getreue Festhalten, kann da einen sicheren, kann ein sicheres Geleit geben. Für euch gegeben, das Wort aufs Vollmaß zu bringen. Darum, weil das Wort aufs Vollmaß gebracht ist, ist es nicht mehr schwer, diese Fülle zu erfassen, sollte man meinen. Und die Wirklichkeit schaut anders aus. Ich denke immer an das Wort unseres Bruders Merz, der gesagt hat, Geschwister, ich fürchte, es sind weit weniger, die diese Wahrheiten wirklich im Herzen erfasst haben, als wir meinen. Wenn es nicht so wäre, dann müsste der Apostel nie um die Gemeinden ringen, wie in einer Agonie. Wo steht das? Im Kolosserbrief, anfangs des zweiten Kapitels. Ich ringe. Ihr habt mein Gesicht, ihr habt mich nicht im Angesicht gesehen. Und deswegen ringe ich wie in einer Agonie, in einem Todeskampf, damit der Christus Gestalt annehme. Darum betet er unablässig um geöffnete Augen, um hörende Ohren, um aufgeschlossene Herzen. Ich kann jetzt darauf nicht eingehen, er sagt das sowohl im Epheserbrief, wie im Philipperbrief, wie im Kolosserbrief. Und in den Pastoralbriefen an Timotheus und Titus, da bemüht er sich, dass der berufene Diener, der einen schönen Dienst überkommen hat, richtig zubereitet wird und nicht nur selber richtig bleibt und das Wort der Wahrheit vor Wucherungen frei hält, sondern er sagt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, getüchtigt sein werden, auch andere zu lehren. Es ist also schon vorgesorgt im Testament, dass diese Wahrheit dann lehrhaft weitergegeben wird. Der Herr sucht immer wieder. Ich freue mich so, dass in unserer Gemeinde einige Junge vorhanden sind, die ein offenes Ohr für diese Botschaft haben. Und von denen ich hoffe, dass sie eines Tages das weiterführen können, was mir so brennend am Herzen liegt. Einen habe ich, der ist besonders treu. Ich darf es wohl sagen. Der Sohn unserer Schwester Aulinger, der Heinz Aulinger. Das ist erstaunlich. Dabei ist er ein Verwaltungsbeamter. Ja, wer in der Verwaltung einmal tätig war, weiß, wie viel Kraft und Zeit da verwendet werden, damit die Verwaltung stimmt, der noch Zeit hat, aber ganz in diesem Sinne weiter zu lehren. Gott sorgt dafür. Das ist das Wunderbare. Wenn es vielleicht auch nur vier sind im Ganzen. Neulich haben wir es im Zug wieder aufgezählt. Vier. Wir hoffen, dass ein fünfter noch dazu kommt. Es werden ja immer nicht wenige sein. Befehlstreuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch Andersartige zu lehren. Das ist das Bemühen. Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe von Punkten. Ich will aufhören. Ich glaube, es genügt. Ich hoffe zu Gott, dass nicht alles vergebens war, was gesagt wurde. Flehe ihn an, er möchte alles Menschliche tilgen. Und das, was von ihm stammt, beglaubigen. Ich wollte noch sagen, was hindert denn, die Fülle zu erfassen? Ich habe vier Punkte gefunden. Erstens eine falsche Genügsamkeit. So wie einer der Brüder, als mein Sohn noch Pastor war und so viele Männerkreise auch zu bedienen hatte, und er hatte so manches gehört. Ich habe gesagt, Otto, sei vorsichtig mit der Weitergabe. Es ist noch nicht an der Zeit, dass du das jetzt weiter sagst. Aber es floss so mit ein. Da sagte einer der alten Brüder, Schwäbisch, das habe ich noch nie gehört. Ich bleibe bei dem, was ich in der Kinderschule gehört habe. Ja? Genügsamkeit. Mir genügt, was ich in der Kinderschule gehört habe. Falsche Genügsamkeit. Das genügt nicht. Aber auch Trägheit zum Weitergehen. Denn es kostet Kraft, da bleibt der Fernseher sehr häufig nicht eingeschaltet. Wenn Menschen sagen, ja, du hast halt einen Beruf gehabt, wo du das alles konntest, dann habe ich gesagt, und ich habe einen Beruf gehabt, wo ich das nicht konnte. Aber jetzt rechne einmal aus. Wie lange sitzt du pro Tag vorm Fernseher, wenn du nur die Nachrichten hörst? Wie viel Zeit gibt das in einer Woche? Wie viel in einem Monat? Und auf einmal hat man Stunden herausgebracht und ist durch die Nachrichten nicht klüger geworden und auch nicht einsichtsvoller, denn die sind schon vorgeprägt und so zurechtgemacht, dass sie passend sind. Es wird auch manches Buch ungelesen bleiben. Schade. Ach, ich habe für den Ruhestand so viele Bücher angeschafft. Die liest du im Ruhestand. Einigen habe ich Wertvolles gefunden, aber dann sage ich, was liest du denn in diesen Büchern? Du kennst ja die Schrift noch nicht vollkommen. Kennst sie ja noch nicht. Es muss eine Rangordnung der Werte vorgenommen werden. Das war das, was Friedrich Wilhelm Förster dem großen Pädagogen, von dem wir im Seminar nichts hörten, weil er damals eine Auffassung hatte, 1918, die nicht passend war. Da hat man gar nichts von ihm gesprochen. Dabei war er einer unserer Christen. Wir können ihn Eduard Spranger vollkommen gleichstellen. Friedrich Wilhelm Förster, der hat das von der Rangordnung der Werte in seinem Erziehungswerk festgestellt. Wie notwendig es ist in der Erziehung, eine Rangordnung der Werte vorzunehmen. Was kommt zuerst? Was ist das Wichtigste? Das müssen wir auch tun. Wir müssen uns einmal überlegen, was gehört zuerst? Und da werden wir immer sehen, dass der Herr sagt, du, eines ist notwendig. Das wendet die Not. Gründe dich im Wort. Schlag deine Wurzeln in diesem Wort. Dazu kommen drittens schöne Worte von Verführern. Ich bin immer wieder aufs Neue erschüttert, was in dem Anhangskapitel des Römerbriefes in Römer 16 steht, von Menschen, die in den meisten Übersetzungen heißt es süße Worte. Ich ermahne euch aber, Brüder, Römer 16, Vers 17. Schade, dass das 16. Kapitel so selten betrachtet wird. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Damit meint der Apostel immer ein bestimmtes Ritual, das vorgenommen wurde und von dem man abhängig war in seinem Heilserleben. Und durch süße Worte, da steht das Wort durch Eulogien, durch Segensworte und schöne Reden, verführen sie die Herzen der Arglosen. Die Arglosen, die da meinen, die schönen Worte sind schon und die dadurch an Einfluss gewinnen. Es lässt sich dann gegen diese Worte nichts sagen. Darum heißt auch nicht, diskutiere mit ihnen, sondern wende dich ab. Auf dem Weg einer Diskussion wirst du sie nicht überzeugen. Da muss Gott selber eingreifen. Vielleicht gelingt's, dass sie wieder zum Gehorsam zurückfinden. Und das Vierte, eine gewisse Leidensscheu. Denn gerade im 2. Timotheusbrief heißt es, alle, die gottselig leben wollen, müssen, ein heilsgeschichtliches Muss, müssen Verfolgung erleiden. Wir sehen es an unseren Geschwistern auf der weiten Welt. Wir sind noch verschont geblieben. Wie lange? Das wissen wir nicht. Wollen wir Gott danken, dass wir noch im Frieden uns gegenseitig ermahnen und ermuntern dürfen. Kommt, nehmt euch an der Hand, nehmen wir uns an der Hand und gehen wir gemeinsam diesem Ziel entgegen. Amen. Man entschuldige, dass ich 4 Minuten mehr gebraucht habe. Darf ich einen der Brüder bitten, mit uns dem Herrn zu danken?
Dank dafür gesagt. dass du uns dein Wort gehalten hast bis heute nicht. Und dass wir aus diesem dein Wort immer wieder neu schöpfen dürfen. Dass du durch deinen Geist uns dein Wort aufschließt, dass es zu unserem Herzen redet. Und dass mich und dass uns alle in der Kraft deines Wortes unser Leben geben. Dir zur Ehre. Und jedem Einzelnen von uns zu sehen. Und dass wir mit diesem Wort auf anderen Zeugnis geben von der Gnade, der Barmherzigkeit und der Liebe, die du für alle Menschen hast. Hab Dank für alles, was du uns durch den Tag hindurch hast erleben lassen. Hab Dank, dass wir auch in dieser Nacht mit deiner Bewahrung rechnen. Wir bitten dich, du wolltest neue Kräfte schenken. Und danke dir, dass wir wissen, du waltest über uns an. Über denen, die daheim geblieben sind, über denen, die krank da niederliegen, alle seien sie deiner Gnade gefunden. Amen.
Amen.